Lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, ich heiße dich herzlich willkommen bei Ich Bin, der Selbstwertungspodcast mit Triggergarantie, mit Christoph Breuer und spannenden Gästen. Und jetzt viel Freude beim Lauschen.
Willkommen zur allerersten Folge von unserem Podcast. Ich bin Christoph Breuer, euer Gastgeber. Ja, und heute ist ein ganz besonderer Tag, denn ich habe Alexander hier zu Gast, Bewusstseinsforscher, mein Mentor seit 2019. Und ja, wir sind zusammen auch seit 2019 auf einer gemeinsamen Reise und du hast mein Leben um 180 Grad gedreht und sehr zum Positiven beeinflusst und mir auch diesen Impuls gegeben, diesen Podcast zu starten. Das ist jetzt noch nicht mal 2 Wochen her. Und ja, jetzt sind wir heute hier und ich bin froh, dass es geklappt hat. Du bezeichnest dich ja selbst als modernen Mystiker und Mentor. Ja, für mich wäre es auch mal interessant, was verstehst du denn darunter? Also, wie kommst du zu dieser Bezeichnung und was bedeutet das für dich?
Erstmal vielen Dank für die Einladung, Christoph, und für die Anmoderation. Also, Mystik ist einfach die Beschäftigung mit dem Wirklichen. Also mit dem, was sozusagen das Geheimnis hinter den Erscheinungen ist. Also was im Grunde letztlich gar kein Geheimnis ist. Denn es wird immer offenbarer, je mehr wir hinschauen. Und tatsächlich lenken wir uns halt nach Kräften davon ab. Ja, also diese ganze Welt besteht ja im Wesentlichen aus Ablenkungen von dem, was wir wirklich sind. Und sich eben entgegen all dieser Ablenkungen auf das, was wir sind, zu fokussieren und sogar auch diese Ablenkungen letztlich als das zu erkennen, was sie wirklich sind, nämlich auch Bewusstsein. Also dass uns in letzter Konsequenz nichts mehr ablenken kann, weil uns alles zwingend immer auch wieder nach Hause führt. Und das ist für mich einfach Mystik. Und es gibt ja bekannte Mystiker auch im Westen, zum Beispiel wie Meister Eckhart oder Jakob Böhme. Und mit denen habe ich mich natürlich beschäftigt, aber auch mit Mystikern des Ostens wie Ramana Maharshi oder Nisargadatta Maharaj oder eben natürlich meinem Lehrer damals auch, Isaac Shapiro. Und eben diese Essenz zu erfassen und sie eben nicht nur mal drüber zu lesen oder mal irgendwie so eine kleine Erfahrung zu haben, sondern das im Alltag zu leben. Das ist es, was aus meiner Sicht eben einen Mystiker tatsächlich ausmacht. Also, dass das, was ist, auch mein Leben bestimmt. Dass es nicht wie so eine Luxuszutat ist, so nach dem Motto, ach, heute habe ich jetzt mal meine spirituellen 5 Minuten und da schaue ich mal hin, wer bin ich? Ah ja, ne? Sondern dass ich einfach sehe, das ist jeden Augenblick. Und das ist die Realität. All das, was wir eben für wahr halten sollen im Außen, ist die Illusion, ist die Matrix oder die Maya, die aber natürlich auch aus diesem Bewusstsein gesponnen ist. Es gibt ja nichts anderes. Insofern ist es auch nicht nötig, die Illusionen zu bekämpfen. Es gibt ja Leute, die sich dann so Lichtkrieger nennen oder so. Und ja, das ist halt oft einfach so den eigenen Schatten bekämpfen. Und das ist okay. Das ist auch eine Phase, halt eine uranisch-dualistische Phase. Und aus meiner Sicht ist eben Mystik, also dieser Fokus auf der Wahrheit, im Grunde das, was in der Bibel steht, was eigentlich jeder Christ kennen sollte. Also ich bin nicht religiös, aber habe mich mit den Religionen auch ausgiebig beschäftigt natürlich. Und da heißt es ja, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, das inwendig in euch ist, und alles andere wird euch dazugegeben. Und im Grunde ist das die Essenz von Mystik. Also zu wissen, da gibt es etwas und aus dem geht alles hervor. Ja, ich muss mich nicht sorgen darum, wo kommt mein Essen her oder wo kommt ein Dach über dem Kopf her oder wo kommt eine Partnerin her oder ein Partner. Sondern ich schaue, wer bin ich? Und alles kommt zu mir zur richtigen Zeit.
Also es geht darum, sich nicht von der Wirklichkeit abzuwenden bzw. ablenken zu lassen. Und was tust du dafür genau? Oder wie sieht so ein typischer Tag bei dir eigentlich aus?
Ich beschreibe das ja immer wieder auch. Du kennst ja meine Trainings und meine Ausbildungen und ich betone das ja immer wieder, Erich Kästner, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Und es geht einfach um laufendes sich erinnern. Also in letzter Konsequenz sich immer wieder zu unterbrechen in seiner Alltagstrance. Ja, denn die Menschheit ist ja, da können wir auch bei Gelegenheit nochmal drauf kommen, multiple, traumatisiert und fragmentiert. Also in jedem einzelnen Menschen leben ja unzählige Ichs, wie Gurdjieff das auch beschrieben hatte. Ja, und auch in der Populärliteratur findet man sowas ja, wer bin ich und wenn ja, wie viele von Precht. Also das ist letzten Endes einfach das, was wir vorfinden. Ja, wenn wir nach Identität suchen, dann entdecken wir ja erstmal, ich scheine jeden Moment irgendwie anders zu sein. Ja, wenn ich denke, oh, ich bin liebevoll, weil ich gerade eine Katze streichle, ja, dann denke ich vielleicht im nächsten Moment, oh, ich bin ja voll rachsüchtig, weil die Katze mich jetzt gekratzt hat. Oder ich bin geil, weil ich einfach hormonell aktiviert bin, oder ich bin völlig lustlos, weil ich bei meiner Partnerin keinen hochkriege. Das heißt, sobald ich mich über diese äußeren Dinge definiere, sieht es auch immer so aus, als ob ich ständig jemand anders bin. Das heißt, es ist wichtig, immer wieder die Aufmerksamkeit nach innen zu richten, auf den, der wahrnimmt, auf den, der ist. Und Sein definiert sich darüber, dass es nicht kommt und geht. Es ist. Das klingt banal, aber das zu verstehen ist sehr, sehr tiefgründig. Ja, es kommt und geht im Nicht, so wie ja, ich bin liebevoll, ich bin rachsüchtig, ich bin geil, ich bin lustlos. Ja, das kommt und geht. Ich bin hungrig, ich bin satt. Ja, ich bin müde, ich bin wach. Ja, ich bin verzweifelt, ich bin euphorisch. Ja, das alles bin ich nicht, sondern ich fühle mich so. Ich erlebe das. Das sind äußere Trigger, die dazu führen, dass ich eben diese und jene Impulse habe. Und deswegen, wenn du fragst nach meinem Alltag, es geht immer wieder darum, zu unterbrechen und immer wieder darum, sich zu erinnern. Ja, ich habe ja vor Jahren mal so ein Videokurs gemacht, den ich als Geschenk rausgebe, lebe als Liebe. Und da geht es zum Beispiel auch genau darum, einfach etwas zu tun, was dieses gewohnte Alltägliche unterbricht und mich in Verbindung zu bringen mit dem, was ich wirklich bin. Zusätzlich dann auch noch den Thymus zu aktivieren, dann noch im Unterbauch auch loszulassen, Energien freizusetzen, die aus Anspannung da festgehalten werden und dann eben auch im Geist eben auch mich zu öffnen und durch eine bestimmte innere Bewegung auch einfach eine Erleuchtungserfahrung zu haben. Und das alles innerhalb von einer Minute. Also das ist kein Ding, was jetzt irgendwie den ganzen Tag in Anspruch nimmt, so eine Übung mal einzustreuen. Es gibt auch welche, die sind noch kürzer, kennst du ja auch. Es gibt welche, die sind auch ein bisschen länger. Aber das ist eigentlich die Essenz, Mystik wirklich lebbar zu machen. Also es als etwas zu erfahren, was mich einfach mit der Wirklichkeit wieder in Kontakt bringt. Und das bedeutet eben einfach, ich habe mehr Energie auch für das, was ich wirklich will. Vielleicht war ich vorher irgendwie mal motiviert und hatte irgendwelche Ziele und merke dann aber, das war alles fremdbestimmt. Und das interessiert mich eigentlich gar nicht. Ja, wenn ich auf irgendeinem Motivationskurs war und da heißt es dann, ja, und ein geiles Haus und ein teures Auto und so, und dann pushst du dich dahin und machst Mentaltraining dafür und so. Und dann merkst du auf einmal, der interessiert mich, das ist ein Scheiß. Für mich zumindest war Geld noch nie eine Motivation, irgendwas zu tun. Sondern es ging immer darum, essentiell glücklich zu sein, Frieden zu erfahren, Liebe zu erfahren. Ging immer auf diese Grundwerte. Und ja, das im Alltag eben zu unterstützen. Das ist das, was vielleicht meinen Alltag von dem mancher anderer Menschen unterscheidet. Ansonsten tue ich das, was andere Leute auch tun. Einatmen, ausatmen, essen, aufs Klo gehen, schlafen. Ja.
Also du machst es dann letztendlich intuitiv. Oder hast du jetzt zum Beispiel, ja, die erste halbe Stunde am Morgen nutze ich dafür oder mittags mache ich das? Oder machst du das dann wirklich so, wie du merkst, jetzt ist es dran?
Ich habe auch das phasenweise mal mit Zeiten gemacht, aber ich bin da nicht gut drin. Und eine halbe Stunde ist auch alles viel zu lang. Du brauchst keine halbe Stunde, sondern wirklich einfach, ja, dahin zu kommen. Wie lange brauchst du nach dem Aufwachen, bis du dich erinnerst, wer du bist? Bei vielen dauert das ewig, ne? Also, oh Scheiße, ich bin müde, ich will weiter schlafen. Oder also bis mal diese erste Erinnerung kommt, wer ich wirklich bin. Das ist einfach sehr, sehr wertvoll. Und wie gesagt, das Unterbrechen und das liebevoll mit sich selber umgehen. Ja, also ein großer Teil meiner Arbeit besteht ja aus Trauma- und Transformationsarbeit. Also einfach zu sehen, was finden wir hier eigentlich vor, wenn wir die Menschheit betrachten und wenn wir einzelne Menschen betrachten. Ja, erstmal kann ja jeder sich selbst betrachten. Und je ehrlicher wir in der Lage sind, hinzuschauen, und das sind wir halt oft gar nicht, wenn wir keinen Mentor haben. Die meisten reden sich dann halt irgendwelches Zeug ein. Ach, mir geht's doch gut und ist doch alles in Ordnung und so. Ja, ach, was soll ich da Zeit und Geld investieren in einen Coach oder einen Therapeuten oder einen Mentor? Das passt schon irgendwie. Ja? Und das heißt, im Grunde schwimmen wir dann halt immer in unserer eigenen sogenannten Komfortzone, was ja aber eher so eine abgestandene Latrine ist. Es kommt halt zu sehr wenig Bewegung.
Ja, ich finde es auch sehr schade, dass da das Bewusstsein bei den meisten Menschen noch nicht da ist, sich einfach Unterstützung und Hilfe zu holen. Also ich kann es gut nachvollziehen, weil ich, bevor ich 2019 mit dir angefangen habe zu arbeiten, auch überhaupt kaum Impulse in die Richtung hatte. Aber es stelle ich auch immer wieder fest, dass die Menschen da ja wirklich Angst haben, Geld zu verschleudern oder in was Falsches zu investieren. Ne?
Ist total lustig, weil ich meine, sie geben Geld aus für den letzten Unfug, also für ein neues Handy 1000 Euro auszugeben, ist überhaupt kein Ding, sagt auch keiner was dazu. Ja? Hey cool, du hast das neue iPhone oder so, oder ja, oder für ein neues Auto 30.000 auszugeben, boah super, ne? dass das dann schon beim vom Hof fahren 8.000 Euro weniger wert ist, als es vorher hatte, wen kümmert's? Ja? Aber geh zu jemandem auf irgendeinen Kurs oder buch irgendwo ein Coaching und das ist bestimmt Betrug oder das ist ein Scharlatan oder was auch immer, ja. Und das ist das eine Sekte oder, also da ist so eine Gehirnwäsche auch in der Gesellschaft, dass eben die Menschen sich auch gegenseitig so darin unterstützen, eben weiterzuschlafen, was ja alles induziert wird in die Gesellschaft. Also dieses Schlafen, das ist ja gewünscht. Ja? So kann man die Menschheit ja besser ausbeuten.
Ja, es muss ja ein Tiefschlaf sein. Wenn ich auch großer Fußballfan bin, dann sehe ich ja, jeder Fußballer hat einen Trainer. Meistens haben sie ja dann auch noch mal mehrere persönliche Coaches. Oder auch, wenn ich in der Fahrschule anfange, ja, dann habe ich auch einen Fahrlehrer, der mir das beibringt. In unserer Gesellschaft ist ja, wenn es ums Lernen geht oder um Hilfe, dann immer nur das, was der Staat zu bieten hat.
Genau. Und am besten auch, was der Staat bezahlt. Dann glauben die Menschen ja, das wäre dann umsonst. Also wenn sie dann zu irgendeinem Kassenpsychotherapeuten gehen, den dann eben vermeintlich der Staat bezahlt oder ihre Kasse, was ja letztlich fast aufs Gleiche rausläuft, ja, dass sie das alles über ihre ihnen abgepressten Steuergelder finanzieren, das sehen sie dann ja wiederum nicht. Und wenn jemand eh vom Staat bezahlt wird, wie viel Lust wird er haben? Ja, ich war früher auch als junger Kerl gelegentlich bei solchen Kassentherapeuten und die machen dann halt Dienst nach Vorschrift, so wie ein Polizist halt auch Dienst nach Vorschrift macht. Ja, wenn irgendwo ein Verbrechen geschieht und der Polizist hat das gleiche Einkommen, ob er das nun aufklärt oder nicht, wie viel Motivation hat er wohl, das Verbrechen aufzuklären? Vor allem, wenn es für ihn vielleicht noch mit irgendwelchen Unannehmlichkeiten verbunden ist oder gar noch mit Bedrohungen für sein Leben oder so. Insofern, natürlich ist jemand, der von dir bezahlt wird, und der ein Interesse daran hat, dass du dich weiterentwickelst, ist was ganz anderes. Da wirst du ganz andere Ergebnisse haben, als wenn du eben sagst, ja, ich lasse mir da eben mal 10 oder 20 Stunden Psychotherapie verschreiben und gehe da zu irgendjemandem hin. Und dann sage ich hinterher, ja, ich habe jetzt was für mich getan. Ist ja auch bei vielen Unternehmen so, habe ich in den letzten Jahren immer wieder erfahren, bei Business-Klienten auch, dass die dann erzählen, ja, in der Firma, da gibt es dann so ein Etat für Unternehmensberatung und das ist dann irgendein Kumpel vom Chef und der wird dann gebucht und dann macht man sich eine Woche oder zwei Wochen irgendwo eine schöne Zeit, wird so ein Seminar abgehalten, da wird eigentlich hauptsächlich gesoffen oder auch gelegentlich rumgehurt, je nachdem und das ist dann der Etat für Unternehmensberatung, ja. Also so Alibi-Geschichten, ja, das lieben wir halt auch. Also ja, ich habe ja was für mich getan. Ja, ich habe ja Unternehmensberatung, ich habe ja Psychotherapie gemacht. Und tatsächlich geht es um Ergebnisse. Entwickle ich mich wirklich weiter? Werde ich wirklich wacher oder eben nicht? Mhm. Deswegen war das für mich auch irgendwann völlig klar. Ich gehe nur noch zu Menschen, die wirklich eigene Erfahrungen mit den Dingen haben, die sie da unterrichten oder anbieten. Also die nicht irgend so ein anstudiertes Buchwissen haben, sondern die wirklich selbst eigene tiefe Erfahrungen haben. Und das ist es, was dann eben auch weitergegeben werden kann und wo ich was von mitnehmen kann. Und in solche Dinge habe ich mittlerweile auch locker einen sechsstelligen Betrag investiert im Laufe meines Lebens und habe das nie bereut.
Ja, das kann ich auch nur betonen, dass ich das Geld, was ich da bisher investiert habe, auch noch nie bereut habe. Ganz im Gegenteil. Ich meine, das ist ja auch ein stetiger Entwicklungsprozess. In was hast du denn zuletzt eigentlich investiert? Möchtest du das verraten oder ist das ein Geheimnis?
Geheimnisse in dem Sinne gibt es ja sowieso nicht. Man kann eine Weile irgendwelche Dinge verbergen, aber nicht auf Dauer. Und ich muss das ja auch nicht verbergen. Ich habe zum Beispiel ja 2021 eine Ausbildung in TRE gemacht, in den Trauma Release Exercises bei David Burselli, bei dem Founder dieser Methode, weil ich selber schon vorher auch 20 Jahre mit dem Thema Zittern gearbeitet habe. Kennst du ja auch aus meiner Arbeit, vorher den Lass-Prozess zum Beispiel, ne? Und auch in dem Körperprozess, belebe deinen Körper, sind ja Zitter-Elemente drin. Und ich wollte das einfach mal ein bisschen vertiefen und schauen, was er da auf Lager hat, was er da für Erfahrungen gemacht hat. Und das waren etliche schöne Impulse, weil der sich wirklich sehr, sehr intensiv halt einfach mit dem autonomen Nervensystem und dem Zittern als Entladung für Stress beschäftigt. Und ich konnte auch ein paar Mal mit ihm persönlich arbeiten. Also das war zum Beispiel auch die paar tausend Dollar, die das gekostet hat, auf jeden Fall wert. Ich investiere auch immer wieder in eine Frau, zum Beispiel, die hier vor Ort in Bolivien, die hier so ein systemisches Coaching macht. Und einfach, um mir meine eigenen Dinge auch immer mal wieder anzuschauen, buche ich sie dann. Ja, und das sind nur zwei Beispiele. Ich buche auch immer wieder Online-Kurse. Manches einfach aus Neugier. Was machen die da? Also, wie machen sie es? Wie bauen sie es auf? Und so, also auch das Didaktische. Natürlich auch da inhaltlich. Man kann ja von jedem Menschen auch was lernen. Ja, es gibt ja diesen Satz, ich weiß nicht, ob der von Konfuzius sein soll, dass ein Dummkopf von niemandem lernen kann und ein Weiser von jedem. Und das ist es, glaube ich, auch, dass wir sehen, ja, jeder Mensch hat Lebenserfahrung, hat irgendwas, was er zu teilen hat. Die meisten wissen es halt gar nicht. Die meisten wertschätzen sich ja nicht, auch aus Gründen von Traumatisierungen in der Regel, ne? Dass wir eben als Kinder erfahren haben, ja, du bist nichts wert und du bekommst keine Aufmerksamkeit. Also diese ganzen Bindungs-, Entwicklungs-, Beziehungstrauma-Themen aus der Kindheit eher dann dazu führen, dass wir dann glauben, ich bin nichts wert und das, was in mir ist, ist auch nichts wert. Und das ist extrem schade, weil in jedem Menschen ist irgendwas von Wert, also auch eine Bestimmung. Ne? Darum geht es ja auch jetzt gerade, dieses Thema Bestimmung wirklich auch zu leben und zu entdecken, ja. Da gibt es etwas und dafür bin ich auf dieser Erde, jetzt.
Ja, du sprichst ja das neue Training an. Also ich hatte da auch so eine Erfahrung, als du da gesagt hattest, ja, du bist wichtig, du hast einen Platz auf deiner Erde und was das für eine Resonanz in meinem Körper hatte und wie selten uns das eigentlich bewusst ist, dass dem so ist.
Mhm.
Wann hast du deine Bestimmung entdeckt? Wann hast du gemerkt, das ist es, da geht's lang? Da ist Feuer dafür da. Kannst du dich da erinnern?
Das war schon relativ früh, also mit Mitte 20, ja, eigentlich mit Anfang 20 schon. Also zu wissen, da ist viel mehr, als sie uns erzählen. Und das, was ich bin, ist viel mehr als das, was ich gelernt habe. Und diese Potenziale zu entdecken und zu entwickeln, ja, wobei er eben auch entwickeln schon sagt, ja, das ist schon da und das ist aber nur aufgewickelt, verwickelt. Und im Grunde geht es einfach nur darum, dass ich das lösen kann, dass ich das entwickeln kann, so wie eine Blüte auch sich aus der Knospe entwickelt im Grunde, ja, indem sie dann aufblüht. Und das einfach zu unterstützen. Also das war mir schon sehr, sehr früh klar. Ich habe ja auch mit Mitte 20 schon angefangen, dann Seminare zu geben und Coachings zu geben. Also das zu Zeiten noch vor Internet, als man noch Flyer verteilt hat und solche Sachen.
Ja, spannend, dass das bei dir schon so früh war. Es wird ja ganz gerne so in der New Age-Szene auch, wenn es eben um spirituelle Arbeit geht, geht es ja auch um die Erleuchtung. Kannst du dich erinnern, wann du deine erste Erleuchtungserfahrung hattest und was zu dem Thema Erleuchtung im Allgemeinen auch sagen?
Ich war total besessen davon als junger Kerl. Sex und Erleuchtung, das waren die beiden Dinge, die mich angetrieben haben. Deswegen war natürlich auch Tantra ein Riesending für mich. Und deswegen war natürlich auch Rajneesh mein erster Guru. Also als ich so eben mit 21 dann dieses erste, ja, ich will es nicht wirklich Erwachen nennen, weil das war noch kein Erwachen in dem Sinne, aber es ist etwas aufgebrochen in so einem intellektuellen Haushalt von zwei sehr stark kriegstraumatisierten Eltern. Da war die ganze Emotionalität komplett unterdrückt. Und als das dann anfing hervorzukommen durch diese Osho-Meditationen, ich habe damals diese dynamische vor allem, diese Morgenmeditation, die habe ich phasenweise dann jeden Morgen gemacht und das war unglaublich intensiv. Und ja, das hat mir, glaube ich, auch Jahre von Therapie erspart, also weil es einfach sehr, sehr viel freigesetzt hat und natürlich auch sehr impulsive Energien freigesetzt hat. Aber dieses Thema Erleuchtung war sehr schnell einfach ein großes Ding. Ich habe auch Hesse rauf und runter gelesen, also verschlungen, Siddhartha, Narziss und Goldmund und so weiter. Und Narziss und Goldmund hat im Grunde diese Dualität in mir beschrieben, also diesen auf der Suche nach Erleuchtung befindlichen Narziss und den ewig geilen Goldmund. Und das drückte sich auch in meinem Beziehungsleben damals aus, also alles sehr chaotisch. Ich hatte dann immer wieder Erleuchtungserfahrungen. Das ist ja nichts besonders Schwieriges eigentlich, also eine Erleuchtungserfahrung zu haben, wenn man die entsprechenden Techniken halt praktiziert. Aber der Punkt ist, mir ist dann relativ bald klar geworden, dass eben Erleuchtungserfahrungen kommen und gehen. Also es ist wie alles andere, ja, wie dieses, ich habe Hunger und ich bin satt und ich bin müde, ich bin wach. Es kommt und geht. Und so ist auch, ja, ich fühle mich erleuchtet oder ich erlebe mich als erleuchtet. Dritte Auge völlig geöffnet, Kronenchakra geflutet, alles ist komplett eins, Stille und so weiter. Und es ist ein vorübergehendes Ereignis. Ja, genauso wie dieses Erwachen. Ich unterscheide ja auch das Erwachen und die Erleuchtung. Und dieses Erwachen im Herzen ist ja auch nichts Kompliziertes. Also zu fragen, wer bin ich, aber da zu bleiben. Ja, das ist eben das, was dann dieses Leben als Liebe überhaupt möglich macht. Und ja, das heißt, im Erwachen ist auf jeden Fall eine Herzerfahrung und Erleuchtung ist halt eine Stirnerfahrung. Und dazwischen gehört ja das Erwachsenwerden und das wollen ja die allermeisten auch nicht. Und da sind wir dann ja auch schon in diesem Bereich von Rechtsdrehung, über den wir ja noch gar nicht gesprochen haben.
Du hast ja jede Menge Werkzeuge entwickelt und wenn du es schon ansprichst, also gerade dieses Prinzip von Links- und Rechtsdrehung war auch, was mich damals extrem abgeholt hat. Also gerade auch im Kontext von Horoskope analysieren, weil ich zum ersten Mal irgendwie ein Verständnis davon bekommen habe, dass ich ja mein Leben so oder so leben kann und ich da nicht in irgendeinem reißenden Strom bin, wo ich überhaupt keinen Einfluss nehmen kann, sondern ich sehr wohl Einfluss auf mein Leben nehmen kann. Und diese Links- und Rechtsdrehung das für mich sehr logisch und unmissverständlich beschrieben hat. Ja, vielleicht kannst du
ja, das hat
ein bisschen was über dieses Prinzip von Rechts- und Linksdrehung und wann dir das bewusst wurde erzählen.
Ja, das geht letzten Endes darum, dass mir irgendwann aufgefallen ist, dass die Erde sich links rum dreht und dass der Mond sich links rum um die Erde dreht und dass die Erde sich links rum um die Sonne dreht und dass auch die Sonne sich links rum dreht. Also das heißt, wir haben eine Multiplikation von Linksdrehung in unmittelbarer Umgebung der Menschheit. Und da habe ich mich halt auch schon gefragt, war das schon immer so? Und weil mir aus den biologischen Gesetzen her bewusst war, dass Linksdrehung ein degenerativer Prozess ist, also dass Rechtsdrehung ja der lebensspendende, der lebensaufbauende Prozess ist und linksdrehend ist halt das Zersetzende, dass ja, wenn jemand stirbt und oder ein Blatt vom Baum fällt und so weiter, das sind alles linksdrehende Prozesse. Und dann war für mich halt auch irgendwann auffällig, ja, dass ja die übliche Lesart des Horoskops eben auch links rum ist. Die Mainstream-Astrologen, die beginnen am Aszendenten und gehen aber eben vom Aszendenten dann links rum, also erstmal nach unten und dann eben in einer Linksdrehung durch das Horoskop. Was mir schon widersinnig auch erschien irgendwann, weil ja Aszendere aufsteigen heißt. Also es geht darum, da steigt etwas auf, nämlich das Zeichen, in dem der Aszendent sich dann befindet. Und wieso folge ich nicht dieser Aufstiegsrichtung? Und wieso geht das nicht? Ich habe auch gespürt, da ist eine Tür verschlossen. Dazu muss ich vielleicht auch noch sagen, dass mein Zugang zur Astrologie ja auch ein eher nicht konventioneller war. Also ich kam auch sehr früh zur Astrologie, schon mit 20. Dann fing ich so ab 21 auch an, mich da intensiver mit zu beschäftigen. Habe dann da auch Geld in die Hand genommen, um einen Astrologen zu buchen. Das musste man ja auch selbst bezahlen, hat nicht die Krankenkasse bezahlt. Das heißt, das war mir schon immer wichtig. Also einfach für die Dinge, wo es darum geht, jemanden zu engagieren, der eine Expertise hat oder zumindest vermeintlich eine hat, dann auch eben Geld in die Hand zu nehmen. Ja, ist aus meiner Sicht wirklich die beste Investition, die man machen kann, die in sich selbst. Und da habe ich sehr, sehr viel daraus mitgenommen. Also der hatte mir damals so Audiokassetten aufgenommen, also unser Gespräch aufgenommen. Und ich habe mir das über Jahre immer wieder angehört. Also ich fand das sehr, sehr lehrreich, was er mir damals erzählt hat. Und zu sehen, dieses Thema, wie kriegt man selber einen Zugang zur Astrologie? Dieser Astrologe hatte eben einen Lehrer, der hieß Wolfgang Döberreiner, in Astrologenkreisen ein sehr bekannter, aber auch nicht unumstrittener Fachmann gewesen. Und ich habe mir dann sein erstes Buch besorgt, um zu schauen, was ich von dem lernen kann. Und relativ am Anfang des Buches sagt er dann, er will nicht, dass die Leute Kochbuchastrologie betreiben. Und er lädt dazu ein, irgendwie den Tierkreis von innen heraus zu verstehen. Und ich war wahrscheinlich einer von ganz wenigen, die ihn da beim Wort genommen haben. Denn ich habe das Buch weggelegt und habe das tatsächlich mir auf die Fahnen geschrieben, den Tierkreis von innen her zu verstehen. Und daraus ist letztlich dieser ganze Weg entstanden. Das, was du jetzt als Sternenstaub-Astrologie kennst und diese ganzen Zentren, Zuordnungen im Tierkreis oder im Horoskop, in den Häusern. Das alles ist daraus entstanden, aus dieser eigenen Forschung. Und natürlich habe ich das eine oder andere astrologische Buch gelesen. Ich habe mich mit Hintergründen beschäftigt, auch Fachtermini dann zu verstehen, auch in der Tiefe, die Aspekte und Transite und so weiter. Aber auch da immer mit dem Anspruch, das auch selbst wirklich innerlich nachzuvollziehen. Und so ist dann zum Beispiel auch dieser Aspektekurs entstanden, den du auch kennst, ja, wo ich ja auch die Aspekte wirklich herleite vom Tierkreis und vom Häusersystem her. Was auch sonst, das macht keiner. Die behaupten halt einfach, ja, eine Konjunktion bedeutet das und ein Sextil bedeutet das. Aber die erklären dir nicht, warum. Wahrscheinlich wissen sie es auch nicht. Und erst recht wissen sie natürlich nicht, was es in Links- und Rechtsdrehung bedeutet. Ja, das heißt, es können schon auch halbwegs sinnvolle Aussagen dabei rauskommen, aber es hat eben nicht wirklich Tiefe, weil auch schon die Astrologen selbst gar nicht wirklich wissen, wovon sie da eigentlich reden. Ja, ich kann ja lernen, zum Beispiel in einem Motor, da gibt es halt irgendwie einen Keilriemen oder so und dann gibt es irgendwie so eine Anleitung auf YouTube, wie man jetzt den Keilriemen beim Golf 2 wechselt oder so. Und dann kann ich das in einer bestimmten Situation vielleicht auch umsetzen. Und wenn ich es halbwegs hinkriege, dann läuft das Auto danach auch wieder. Aber ich verstehe deswegen nicht, wie ein Auto funktioniert. Und für mich war einfach wichtig, ja, wie funktioniert eigentlich der Tierkreis? Wie funktioniert so ein Horoskop? Was sind Planeten? Was wirkt da eigentlich? Und da gibt es ja im Grunde keine befriedigenden Antworten drauf. Da kommt man sehr schnell ans Ende. Also so wie in, ich weiß nicht, ob du diesen Film kennst, 13th Floor, so ein bisschen so Matrix-mäßig, nee. Aber ist so in, oder Welt am Draht ist eigentlich eine die Vorgängerinterpretation gewesen mit Klaus Löwitsch, also und anderen so deutschen Schauspielern, so ein Fernsehzweiteiler gewesen. Und 13th Floor ist so eine Hollywood-Adaption mit Armin Müller-Stahl. Und da gibt es so eine Szene, da hat er dann irgendwie das Gefühl, das ist eine Illusion, wo er da sich befindet. Und er ist eigentlich so ein Programmierer für so ein virtuelles Realitätsspiel. Und er fährt dann mit seinem Auto so schnell es geht und durch alle Straßensperren durch und irgendwann steht er dann an so einem Punkt, wo die Straße endet und wo es nur noch in so Codes irgendwie weitergeht, wo er dann merkt, ja, da endet das. Und eben einfach den Dingen wirklich bis dahin auf den Grund zu gehen, das war eigentlich bei mir schon immer der Antrieb. Also wenn jemand sich astrologisch ein bisschen auskennt, also ein Skorpion-Merkur, geht halt gern den Dingen wirklich auf den Grund und gibt sich nicht mit oberflächlichen Antworten zufrieden. Ja, das heißt also, wenn sie mir dann erzählt haben, ja, das wären angeblich irgendwelche Keilschrift-Tafeln aus Babylon, die uns da irgendwas über die Ursprünge der Astrologie erzählen. Und ich dann rausfinde, dass diese Keilschrift-Tafeln eigentlich nie übersetzbar waren, sondern dass eigentlich alles Fantasy ist, was die da erzählen, diese ganzen Autoren, die da behaupten, sie hätten diese Keilschrift-Tafeln übersetzt. Ja, diese astrologischen Behauptungen, die da aufgestellt werden über ein angeblich altes Babylon und so, dass das für mich überhaupt nicht befriedigend war. Und eben all diesen Dingen dann auf den Grund zu gehen und hinzuschauen. Übrigens habe ich festgestellt, irgendwann, ich habe nie ein Döberreiner Buch nochmal wirklich in die Hand genommen später, aber ich habe irgendwann erfahren, dass der auch irgendwas mit Rechtsdrehung in irgendeinem Band also in irgendeinem Teil seiner Kurse mal gemacht hat. Aber was, weiß ich nicht. Also,
okay. Ja, spannend. Für mich war das wirklich so ein Game Changer. Da gibt es einfach so eine Mechanik, die auf mich wirkt. Die findet einfach statt. Und das hat mich schon sehr geöffnet. Dieser Zugang zu den Horoskopen ist dadurch überhaupt mal möglich geworden. Dass ich überhaupt zu diesem Kurs mich 2019 angemeldet habe, lag ja eigentlich nur an deinen Prognosen, weil ich fand das schon spannend, was du da so erzählst, auch wenn sich das für mich alles so ein bisschen kodiert angehört hat damals noch. Und ja, das hat mich extrem abgeholt. Ich stand ja auch mal an dem Punkt, wo ich eben, soll ich jetzt hier mit meiner ganzen Suchtthematik, die ich damals noch hatte, eine Psychotherapie machen oder... Was für mich irgendwie gar nicht zur Diskussion stand. Aber ja, das war meine Therapie auch, diese Ausbildungen. Und ja, ich frage mich halt heute schon manchmal, so eine Suchtthematik kann sich ja so unheimlich schwer anfühlen. Und ich weiß, wie schwierig es ist für die Leute, da rauszukommen und irgendwo sich mal, ich weiß gar nicht, wie ich das ausdrücken soll, aber ich kann nur für mich sagen, am Ende war es für mich so leicht, da rauszukommen, dass ich es mir gar nicht leichter hätte vorstellen können und gar nicht erklären könnte, wieso ich eigentlich da rausgekommen bin. Und ich frage mich aber, wie kann man dieses Wissen anderen zur Verfügung stellen und ihnen diesen Wert näher bringen?
Also erstmal ist ganz, ganz wichtig zu verstehen, dass die Sucht nicht dein Feind ist. Ja, genauso wie ja beim Krebs der Tumor nicht dein Feind ist. Ist die Sucht nicht der Feind, der bekämpft werden muss? Das glauben ja viele. Übrigens auch Döberreiner. Ja, er hat mich immer wieder mal inspiriert, auch wenn ich vermeintlich astrologisch nicht viel von ihm gelernt habe. Aber ich schätze ihn auf jeden Fall sehr. Er hat einen Platz in meinem Herzen. Und der hat mal gesagt, als er das Horoskop der anonymen Alkoholiker sich angeschaut hat, mit der Flasche wäre er besser dran gewesen. Und ich war selber auch gelegentlich in solchen Gruppen, habe eine Sonne-Neptun-Betonung und da hat man auch einfach Suchtthemen im Laufe seines Lebens, die man bearbeiten darf. Und ganz wichtig ist einfach, das zu integrieren. Also Leonard Cohen singt ja auch, I fought against the bottle, but I had to do it drunk. Also ich habe die Flasche bekämpft, aber ich musste es betrunken tun. Der Punkt ist, dass die Flasche oder egal welche Art von Sucht es ist, es gibt ja auch sehr, sehr viele nichtstoffliche Süchte, denen wir anheimfallen können. Als Männer, die Pornosucht ist wahrscheinlich eine der weitest verbreitetsten auf dem Planeten. Oder im Netflix-Sucht. Ja, das gilt ja so als ganz normal. Ja, da habe ich eine Serie gebinged oder so. Ne? Was ja bedeutet, ich habe Tag und Nacht vor der Glotze gehangen. Also alle möglichen nichtstofflichen Süchte, auch Gaming und so weiter, ja, gibt es ja in der heutigen Zeit. Und natürlich auch Essen, also sich mit Zeug vollzustopfen, was eben keinerlei Nährwert hat. Und das dann auch zum Teil abzufeiern noch. Also hatte ich neulich auch gelesen, dass dann die Leute da in bestimmten Kreisen ihr Übergewicht feiern und sagen, ja, ich habe wieder 5 Kilo zugenommen. Ja, also dass das immer wieder Menschen gibt, die sich dann zusammenschließen, um ihr Trauma eben gezielt zu ignorieren und sich eben gemeinsam zu retraumatisieren. Und das dann abzufeiern. Also ob das jetzt ist Fußballfans, die sich dann gemeinsam besaufen oder eben solche Feeder und Feedies, die sich dann da gegenseitig vollstopfen oder halt Leute, die sich einfach zum Bingen verabreden oder was auch immer, ja. Oder ja, wie viele Knochen hat die Hand? Ja, 27 und wenn ich einsam bin, 28. Praktisch dieses Masturbieren vorm Porno auch. Das ist halt so. Ja, so, es gehört halt dazu. Und einfach zu sehen, wenn wir dem Neptun einen Raum geben in unserem Leben, und er ist ja nun mal auch unsere erste Sonne, also in dieser Kosmologie der 5 Sonnen, da haben wir ja auch noch nicht drüber gesprochen, das passt ja auch nicht alles in eine Podcast-Folge, aber den Neptun einfach mal als wichtiges Element im Menschen zu begreifen und einfach zu sehen, egal nach was du gerade süchtig bist, das erzählt dir eine Geschichte. Das erzählt dir etwas über dich. Und damit meine ich nicht, mach weiter so. Ja? Aber fang an, dich auch damit lieb zu haben. Also sag nicht, oh scheiße, jetzt habe ich schon wieder vorm Porno gewichst oder scheiße, jetzt habe ich schon wieder 5 Stunden Netflix gebinged oder was auch immer, sondern fang an, dich auch damit zu lieben. Fang an, dich auch damit anzunehmen. Denn es ist ein Teil von dir. Ja? Also einfach zu sehen, egal ob es jetzt eben Alkohol ist, ob es andere Substanzen sind oder bei anderen geht es ja auch in ganz andere Richtungen, also Kaffeesucht oder so. Ja, also es muss immer wach sein und aktiv sein und so oder diese Energy Drinks oder eben Süßigkeiten oder was auch immer es ist. Also fang an, dich damit auch lieb zu haben. Das ist der allererste Schritt. Ohne den wirst du immer wieder das erleben, was man dann gemeinhin einen Rückfall nennt. Und nachhaltiges darüber hinauswachsen über Sucht, das geht eben dadurch, dass ich es integriere. Also, dass ich Ja dazu sage, dass ich es akzeptiere und dass ich hinschaue. Ja, was gibt mir denn diese Sucht? Was ist da dem vorausgegangen auch? Was triggert mich? Was triggert dieses Suchtverhalten? Ja, also was passiert vorher? Welche Emotionen will ich nicht fühlen? Und da gibt es dann ja auch wieder Traumawerkzeuge, wo ich dann damit arbeiten kann. Ja, es ist also einfach ein Prozess, in dem ich aber innerhalb von ein paar Monaten oder ein paar Jahren auf jeden Fall an einen Punkt kommen kann, wo ich sagen würde, ja, ich bin jetzt doch ein anderer Mensch, als ich vorher war.
Ja, interessant, dass gerade dieses Jahr einverstanden sein und auch die Selbstliebe halt dann ganz wesentlicher Faktor auch sind.
Absolut.
Aber ich hatte schon auch bei mir zum Beispiel den Eindruck, dass dieses Wissen, was du ja in deinen Kursen auch vermittelst, war halt nochmal eine ganz neue Ebene, die ich da mit dir kennenlernen durfte. Und das hat natürlich auch einen Raum aufgemacht, der, es war einfach so, wow. Wo ich auch sagen muss, das hat auch für mich, glaube ich, einen entscheidenden Teil dazu beigetragen, dass ich einfach mich ja mehr auf das Wirkliche konzentrieren konnte und eben so diese ganzen Illusionen und ja dieses ganze Nebulöse vom ständig bekifft sein und so dann auch gar nicht mehr so ja wichtig war und vor allem überhaupt nicht mehr hilfreich.
Genau, wenn ich einfach merke, okay, ich bin ja aus mir heraus schon entspannt, dann ist da nicht mehr die Suche nach etwas, was mir ein bisschen Entspannung verschafft, wie es Cannabis eben tut. Habe ich früher auch mal konsumiert, ja. Aber ist auch nichts mehr, wo ich jetzt denke, oh ja, endlich mal wieder einen rauchen oder so. Das ist einfach interessant, wie es nach und nach, wenn wir anfangen, uns lieb zu haben mit all dem, was da so in uns ist. Ja? Also wirklich bedingungslose Liebe zu lernen. Uns selbst eine gute Mutter zu sein. Und dann ergibt sich das nach und nach, dass einfach die Süchte wegfallen. Und das ist bei mir auch wirklich so gewesen. Also egal, ob es Zigarettenrauchen waren, also kannst wirklich im Grunde fast jede Sucht nennen, ich glaube außer Heroin und LSD. Nach LSD wird man in der Regel nicht süchtig, aber Heroin habe ich immer die Finger von gelassen, das war mir zu heiß. Aber also egal was, ich habe es irgendwie ausprobiert früher. Und inzwischen merke ich so, es gibt keinen Drang, keine Notwendigkeit, eben künstlich solche Dinge herbeizuführen, weil einfach in mir, ja, Mystik im Alltag, es ist einfach ein Frieden da. Ja? Der Frieden muss jetzt nicht bekifft noch friedlicher werden, der ist schon Frieden und es ist einfach alles gut.
Ja, danke für deine Offenheit. Das ist ein schönes Bild. Kann ich mir auch wirklich gut was drunter vorstellen. Ja, also ich wollte auch nochmal auf deine Forschungen eingehen, weil das war zum Beispiel auch für mich, gerade zur Weihnachtszeit hast du ja da wieder ein Knaller-Video rausgehauen über diese kodierte Geschichte hinter den 5 Sonnen, die uns über die Weihnachtsgeschichte erzählt wird. Und das hat mich zum Beispiel auch wieder aus so einer Lehre, die ich halt so an Weihnachten wahrgenommen habe, wo es viel um dieses Schenken und Konsum und ich habe ja auch einen 8-jährigen Sohn und für den ist es halt auch wichtig, dass man dann das bekommt, was man sich wünscht und die ganze Schokolade, die man da so sieht und versuchen muss, der zu entkommen. Ja, das war für mich wieder so ein Thema, was mich total abgeholt hat und wo ich sagen muss, wow, das ist wirklich so faszinierend dann, wie du auf sowas kommst. Und ich verstehe auch nicht, wieso solche Informationen nicht viral gehen. Ja, weil sowas müsste ja eigentlich die Menschen wahnsinnig interessieren.
Es ist aus meiner Sicht völlig klar, weil die meisten Menschen, egal was sie sich für einen politischen Anstrich geben oder für einen religiös, esoterisch, spirituellen Anstrich, die meisten Menschen wollen mit der Wahrheit nichts zu tun haben. Ja? Deswegen lieben sie Fake-Gurus. Ja, sie lieben, also in der Esoterik, gab neulich eine schöne Doku über diesen sogenannten Satguru. Oder es gibt so viel da in diesem Bereich, was einfach ganz offensichtlich fake ist und was nur darauf ausgelegt ist, eben Macht und Einfluss zu nehmen. Ja, gibt ja auch so ein in dieser Verschwörungstheoretiker-Szene so einen Typen, ich glaube Schrang heißt der, der benutzt ja das Symbol der Sonne, das astrologische Symbol der Sonne. Also was ja dieses saturnische Demiurg-Symbol ist und was ja im Grunde in der Draufsicht der Saturn und seine Ringe ist. Und das benutzt er und er verkauft immer so Bücher, wo er dann so politische Verschwörungstheorien macht. Und dann macht er hinten dran so einen kleinen Teil so Meditationen und also alles ziemlich oberflächlich. Und die Leute lieben es. Die reißen ihm das aus der Hand. Und im Grunde kann man es ja nicht nur an dem Symbol, sondern auch an seinem Verlag. Der hat eine eigene Firma, die hat so einen Verlag und der heißt Macht steuert Wissen. Also er sagt es den Leuten ins Gesicht. Ich habe die Macht, dein Wissen zu steuern. Und genau das tut er auch. Der ist so von 0 auf 100, der hat offensichtlich ziemlich viel Kohle gehabt und ist von 0 auf 100 so in dieser Verschwörungstheoretiker, Infokrieger-Szene erschienen. Ja, ich glaube so 2012, 2013, so, da hat er dann so ein Buch rausgebracht, auch hatte ich auch gelesen, weil alle dann sagten, ja, und das musst du lesen. Und also in dem Jahr, als ich Lass los und lebe geschrieben hatte, und ich habe es dann gelesen, weil Leute, die eben Lass los und lebe gelesen hatten, dann das Buch auch gelesen hatten und mir dann empfohlen hatten. Und ich dachte, ernsthaft? Und eben, wie gesagt, Macht steuert Wissen. Ja. Das Demiurg-Symbol und Macht steuert Wissen. Also mehr muss man ja gar nicht wissen. Aber diese Dinge werden einem eben klar, wenn man sich selber mit der Wahrheit beschäftigt. Ja. Wenn man nicht irgendwo hingeht, wo einer das Wissen steuert. Ja. Ich lade ja nicht dazu ein, hör mir die ganze Zeit zu, sondern ich sage, lern dir selbst zuzuhören. Lerne dich dem Wirklichen zuzuwenden, lerne der Wahrheit zu lauschen, dem Lebendigen zu lauschen. Komm nach Hause. Ja, und das ist auch das, was jeder echte Mystiker macht. Also der wird dich immer auf dich selbst zurückwerfen, egal wie viel Zeit du mit ihm verbringst oder mit ihr. Es gibt ja auch weibliche Mystiker. Ja. Aber es geht letzten Endes immer darum, in dieses Wahre zu kommen, auf sich selbst zurückgeworfen zu werden. Und genau das ist es, was die allermeisten Menschen nicht wollen. Und deswegen gehen solche Videos nicht viral. Ja, neben den Mechaniken von Shadowban, in dem natürlich mein YouTube-Account sich befindet seit Jahren. Also das ja, der, obwohl er weit über 4000 Abonnenten hat, das kaum einem Abonnenten noch angezeigt wird. Aber es ist eben einfach so, dass die Menschen wollen nicht wirklich aufwachen, sondern sie wollen irgendwie so, ja, und da ist einer, der ist erwacht oder der kümmert sich. Also die Fans von dem Schrang, die glauben dann halt auch, ja, der kümmert sich. Und dann lesen sie halt jedes Buch von ihm oder laufen zu irgendwelchen Demos, wo der sie hineinlädt oder so und glauben dann, das ist Aktivismus oder so, weil ja das auch schon wieder sagt, was es eigentlich ist. Also Sympathikus, ja, es ist eine Sympathikus-Aktivierung, da ist nichts Tieferes. Also einfach zu sehen, wir können so viel erfahren, aber es kostet uns halt was. Es kostet uns unsere Illusionen. Und die meisten Menschen wollen diese Selbstillusion auf keinen Fall verlieren. Ja, diese falsche Persönlichkeit, die wollen sie nicht aufgeben, diese linksdrehende falsche Persönlichkeit. Wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass. Das ist deswegen das ganz große Motto. Ja, gib mir ein bisschen Erleichterung in der Linksdrehung. Ja, oder Gurdjieff hat ja dieses schöne Bild gebracht. Niemand kann aus dem Gefängnis befreit werden, solange er nicht begriffen hat, dass er im Gefängnis ist. Und die allermeisten Leute haben nicht begriffen, dass sie im Gefängnis sind. Deswegen, wenn du dann sagst, ja, hier, so kannst du dich befreien. Ach was, ich bin doch schon frei. Ich habe doch einen freien Willen. Was, ja, also Zeug reden sie dann. Und nichts davon ist auch nur ansatzweise wahr. Ja, ist alles Impulssteuerung, um halt wirklich in einen freien Willen zu kommen. Das wissen wir ja auch aus der Arbeit. Das erfordert schon ein bisschen Hingabe und Einsatz, um dahin zu kommen. Ja, es ist eben so, dass in der Linksdrehung alles ein fremdbestimmtes Existieren ist. Und die Bereiche Religion, Wissenschaft und Politik sorgen halt dafür, dass das auch so bleibt.
Ja, Macht steuert Wissen.
Ja, ist wirklich ein genialer linksdrehender Slogan. Und wahrscheinlich wird es dann auch unter diesem Video wieder irgendwelche Kommentare geben. Ja, was macht der jetzt hier, so einen tollen Wahrheitskämpfer, schlecht, ne? Der ist ja nur neidisch, weil der so viele Aufrufe hat oder so. Ja? Also ich möchte in dessen Haut nicht stecken. Ja, so viele Menschen in die Irre zu führen, ist eine Leistung, natürlich. Aber es hat natürlich auch karmische Konsequenzen. Und so jemandem nachzulaufen, hat natürlich auch Konsequenzen. Ja, keiner kann sich am Ende rausreden und sagen, ja, habe ich ja nicht gewusst. Das ist ja einer der Lieblingssprüche der Deutschen auch. Ne? Nach dem zweiten Moment, ja, oh, das mit den KZs, das haben wir nicht gewusst. Ja, wir können uns nie aus der Verantwortung nehmen. Und Verantwortung ist was ganz anderes als Schuld. Ja, Schuld ist eine linksdrehende Erfindung. Aber Verantwortung ist was ganz Reales.
Jetzt sind wir ja schon eine ganze Weile dabei, dann lass uns doch mal zu einem Ende so langsam kommen.
Ja, gerne.
Gibt's aber noch was du den Zuhörern abschließend für diese erste gemeinsame Folge mit auf den Weg geben möchtest?
Hab dich lieb. Fang an, dich lieb zu haben. Bedingungslos. Und wenn du merkst, dass du anfängst, dich zu kritisieren oder auch zu rechtfertigen, warum du irgendwas tust, ja, was ich gerade gesagt hatte, wenn du irgendjemandem nachläufst, der fragwürdig ist. Ja, gibt natürlich auch viel fragwürdigere Leute noch als diesen Typen. Ob es jetzt Politiker sind oder Religionsführer oder Wissenschaftler oder wer auch immer, ja. Mainstream-Medien. Also hör auf zu verdrängen und fang an, dich zu lieben. Ja, der erste Schritt für eine Veränderung im Leben ist, das anzunehmen, was da ist. Und die tiefste Form der Annahme ist die bedingungslose Liebe. Ja, das ist der Transformationsbooster Nummer 1.
Ja, vielen Dank für diese klaren Worte. Ja, danke auch für die Möglichkeit, für dieses Interview. Danke für den Impuls, diesen Podcast zu starten. Danke für jeden, der zugehört hat, der dabei war. Und ja, ich hoffe auf eine baldige Fortsetzung. Und was ich auch noch erwähnen wollte, wer jetzt motiviert ist, als Liebe zu leben, der kann sich auch auf deiner Seite den kostenlosen Kurs holen.
Gerne.
Ja, ich würde dann abschließen mit den Worten, alles ist Liebe.
Danke dir.
Ciao, Alexander.
Ciao, Christoph. Bis dann.
Das war Ich bin der Selbstwertungspodcast mit Triggergarantie mit Christoph Breuer und spannenden Gästen. Du findest mich auf Spotify und in meiner Telegram-Gruppe. Bemerkenswert merkwürdig. Alle Links findest du unter den Shownotes.